Ja, in der Betrachtung werden wir heute Kapitel 65, ersten Teil von diesem Kapitel, gemeinsam lesen und uns auch in den Inhalten vertiefen. Wir wissen, im letzten Abschnitt ist dem Jesaja, obwohl er ein Prophet ist, der sehr weite Spanne hat, wie wir am Anfang gesagt haben, der Prophet mit dem Fernglas, so ist im letzten Abschnitt ja ein Kapitel nach dem anderen doch mehr die direkte Endzeit und das neue Reich Gottes, das tausendjährige Reich, mehr so im Betracht. Und damit auch verbundene Gerichte, weil Israel, das müssen wir aus dem Neuen Testament immer wieder hier auch mit hereinnehmen, wird ja auch gerichtet. Und die Trübsalzeit ist ein Gericht an das Volk Israel. Und somit sind diese Gerichte auch hier immer mit dabei, erwähnt. Und der Überrest, also das, was bleibt, der eine Drittel, das sind die Gesegneten des Herrn. Und so wird auch in diesem Kapitel heute wieder die Gegenüberstellung kommen von dem, was waren das für Sünden im Volk, was wird sein. Aber Jesaja spannt hier sofort auch wieder die ganze Zeit des Heils, des Evangeliums. Und so lesen wir uns mal den Abschnitt, erstmal die ersten 7 Verse. Ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten. Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich habe gesagt, hier bin ich zu einem Volk, über dem mein Name nicht ausgerufen war. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht, auf einem Weg, der nicht gut ist. Es ist ein Volk, das mich beständig ins Angesicht beleidigt, indem es in den Gärten opfert und auf Ziegelsteinen räuchert, das in Gräbern wohnt und in Höhlen übernachtet, Schweinefleisch isst und Gräuelbrühe in seinen Schüsseln hat. Dabei können sie noch sagen, bleibe für dich, rühre mich nicht an, denn ich bin heiliger als du. Solche sind ein Rauch in meiner Nase, ein Feuer, das den ganzen Tag brennt. Siehe, das ist vor mir aufgeschrieben. Ich will nicht schweigen, sondern vergelten, ja, ich werde es ihnen in den Gewandsbausch vergelten. Eure Sünden und die Sünden eurer Väter miteinander, spricht der Herr, weil sie auf den Bergen geräuchert und mich auf den Höhen verhöhnt haben. Darum will ich ihnen zuerst ihren verdienten Lohn in ihren Gewandsbausch zumessen. Ich bin gesucht worden von denen, die mich nicht nach mich fragten. Und hier haben wir das Evangelium, hier haben wir das Neue Testament. Heidenvölker finden in dieser Zeit der Verwerfung Israels das Heil. Sie finden zum Glauben. Das ist hier, mit diesen Worten ist hier das Evangelium für alle Welt beschrieben. So erklärt das diese Stelle. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wenn wir die Bibel erlauben, dass sie sich selber erklärt, dann ist das hier von Apostel Paulus so angeführt worden im Römerbrief, Kapitel 10. Da wird diese Stelle dann auch so erklärt, wie die zu verstehen ist. Er zitiert da Jesaja 65. Wir lesen das von Vers 19, denn hier kommt jetzt weiter auch das ganze Verhältnis und warum das sein musste, dass Israel für eine Zeit verworfen wird, damit die Heidenvölker das Evangelium bekommen als die Heilsbotschaft. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagte, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Also das ist hier eine direkte Erklärung vom Neuen Testament her, wie diese Worte zu verstehen sind. Es gibt keine Wiederherstellung ohne die Buße. Und Israel soll an den Völkern sehen, was Gnade ist. Das Volk Israel von dem orthodoxen Judentum her sieht es heute noch nicht. Und man weiß, dass sie ja immer noch an der, jemand hat das mal so ausgedrückt, Parallelgerechtigkeit festhalten. Das heißt, es gibt nur eine Gerechtigkeit aus dem Glauben und aus Jesus, aber sie halten immer noch an der Parallelgerechtigkeit fest. Das heißt, indem dass sie sagen, durch das Halten der Gebote werden wir gerecht. Und das haben wir letzte Mal gelesen in Vers 6, Kapitel 64, dass bei der Wiederherstellung, wenn Jesus wiederkommt, dann wird genau dieser Punkt, den werden sie dann aufgeben. Dann werden sie daran nicht mehr festhalten, dass sie mit ihrer eigenen Gerechtigkeit vor Gott kommen und sagen, hier sind wir und hier ist unsere Gerechtigkeit. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine. Das ist das Bekenntnis nach der Buße, nach der Trübsalszeit bei der Wiederherstellung Israels. Und alle unsere Gerechtigkeit, wie ein beflecktes Kleid, wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Das ist ein Bekenntnis des wiedergeborenen Israels. Hier erinnert Jesaja nochmal daran, dass es diese Zeit des Evangeliums beschreibt er so als prophetische Schau und sagt, ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir gefragt haben. Also das ist ein anderes Bild für das Evangelium. Und das Erstaunliche ist ja dabei, immer wieder in den Wundern Gottes, das ist ja gerade, wofür wir auch immer wieder, oder warum wir ins Staunen kommen, dann die Menschen machen was Böses. Sie verwerfen Jesus. Es ist aber alles im Plan Gottes mit einbegriffen. Und aus dieser Verwerfung macht Jesus ein Evangelium für die ganze Welt. So wird er zum Heil und zum Retter der ganzen Welt. Dieser Widerspruch an sich, der ist in der Gottesgeschichte mit uns Menschen immer wieder neu festzustellen. Es ist sehr erstaunlich, dass wirklich viele Millionen Heiden in diesen Jahren gläubig geworden sind, den Herrn Jesus angenommen haben, Heil und Rettung erfahren haben. Und somit ist das hier die Auslegung dieser zwei Verse. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk. Das erklärt Paulus, das ist eine direkte Anschuldigung an das Volk Israel über die Jahrtausende der Ablehnung des Messias. Die Verse 3 bis 5. Es ist ein Volk, das mich beständig ins Angesicht beleidigt. Hier kommen jetzt die Einzelheiten dieser Widerspenstigkeit, werden hier aufgezählt, indem es in den Gärten opfert und auf Ziegelsteinen räuchert, das in Gräbern wohnt und in Höhlen übernachtet, Schweinefleisch isst und Gräuelbrühe in seinen Schüsseln hat. Dabei können sie noch sagen, bleibe für dich, rühre mich nicht an, denn ich bin heiliger als du. Solche sind ein Rauch in meiner Nase, ein Feuer, das den ganzen Tag brennt. Das sind die vielen Kulte, die Handlungen, die in das Volk Israel jetzt auch von den Heiden übernommen hat und einige auch selber zusammengebaut hat als eine Art Religion, das Gott sehr deutlich und klar in seinem heiligen Heiligtum abgesondert hat. Auch all diese koschere Nahrungsmittel, das reine Essen von dem reinen, unreinen Essen zu unterscheiden, hatte ja alles diesen Sinn. Sie, wie er hier sagt, die haben es sehr frech gemacht, die haben das so direkt ins Angesicht sich, als ob ihm verhöhnt. Und das kennen wir auch aus einem menschlichen Beziehungen. Wenn man ganz besonders frech sein will, dann macht man es so, dass es alle sehen, dass es dann auch noch mehr provoziert. So sagt Gott, haben sie sich verhalten. So haben sie getan, dass Sünde etwas Normales war. Opfern durfte man nur im Tempel. Und das war gerade so der Schutzraum, damit nicht eine eigene Ausdruck des Glaubens wird. Und deswegen, Geschwister, ist das auch immer wichtig, auch für uns, die Menschen des Neuen Testaments, dass wir doch von dem Individuellen, und das ist ja auch eine sehr starke Prägung von der Gesellschaft, dass die Einzelne, die Persönlichkeit des Menschen so doch sehr stark betont wird und dass wir dann nicht auf einmal in unserem Persönlichen uns dann doch so selber allein entwickeln und uns nicht mehr einbinden lassen in das ganze Heilsgut des Evangeliums. Ich glaube, da kann man sich heute auch schnell verlieren und aus diesem eigenen Weg. Und das ist mein Weg mit Gott, das wird dann sehr mit Schwarz betont, also mit Hervorhebung. Aber ob das dann wirklich so ein großes Gut ist oder ob es vielleicht auch eine Gefahr ist. Hier war es so, dass das eine Gefahr wurde. Das wollte Gott nicht. Er wollte das gerade damit auch schützen, dass Heiliges vom Unheiligen getrennt wird. Gräber werden hier erwähnt. Das hat jede okkulte Handlung hat irgendwo in seinem Programm auch immer etwas mit Tod, mit toten Gegenständen. Wir kennen das sogar von der Symbolik her. Warum muss das unbedingt ein Schädel sein? Das hat alles damit zu tun. Das wird hier auch erwähnt. Denn dieses Gruselige, Geheimnisvolle, das reizt den Menschen. Und weil er da auch eine gewisse Ohnmacht fühlt, versucht der Mensch das dann auch irgendwo in diesem Bereich des Geistigen, des Unbekannten mit hineinzunehmen. Hat Gott sein Volk geschützt? Sie sollten das nicht machen. Das sehen ja wir auch da, wo war der Besessene, wo lebte der? In den Gräbern, als Jesus da ihn heilte und freimachte. Somit ist das auch sehr, das liegt immer sehr nah beieinander. Jede Zauberei hat immer Totenkulte. Das gehört immer zu dem Bereich. Schweinefleisch wird hier erwähnt als das unreine Fleisch. Nicht nur, es gab ja noch mehrere Tiere, die als unrein galten, aber das ist so das Verbreiteste, weil das wahrscheinlich auch von der Masse der Herstellung, von dem günstigen Fleisch, das Einfachste war. Und deswegen wird das hier auch so ganz besonders erwähnt. Und die Völker, die hatten ja diese Tiere. Die waren ja da auch zu der Zeit Jesu. Wir wissen diese eine Geschichte, dass die Herde der Schweine sich in das Wasser warf. Also das war so nah an der Grenze, das kannten sie. Und sie sollten das aber voneinander fernhalten. So, jetzt müssen wir das aber nicht so tun, als ob das jetzt wir die Tiere unterscheiden voneinander im Sinne von der Schöpfung. Gott hat auch das Schwein gemacht und das ist auch seine Schöpfung. Aber zum Essen sollten sie das nicht haben, gerade um deutlich zu machen, vor Augen zu führen, es gibt Unreines und es gibt Reines. Ohne dass man jetzt den großen Grund erklärt, kann ja jetzt auch sagen, das frisst alles oder das wälzt sich gerne im Dreck und findet das schön. Das sind alles gute Symbole, dass wir sagen, das ist das Bild vom Leben, wenn man sich im Dreck wälzt und das schön findet. Das ist, wovon man sich Gott zugehörig absondern sollte. Das wird hier erwähnt. Und soweit auch die andere Handlungen, bis Gott sagt, das ist das, was mir so unangenehm ist, als ob ich den ganzen Tag einen ganz unangenehmen Geruch in der Nase habe. So seid ihr mir geworden und so empfinde ich euer Tun und Sein. Und wie sie hier sagen, dass dieses gar nicht so empfunden wird von den Menschen, denn sie sehen in diesen götzendienerischen Handlungen immer noch etwas Glaubens, eine Glaubenserfahrung und kennen sogar in diesem Stand des Götzendienstes zueinander sagen, ich habe heute da meinen Götzendienst, ich bin für dich zu heilig. Gott sagt, das ist alles ein Widerspruch an sich. das ist alles unrein. Aber die Menschen empfinden das nicht so. Also deswegen ist es für uns, glaube ich, auch immer wieder ein guter Hinweis, alles, was wir empfinden, ist noch nicht Wahrheit. Wir können Dinge gut empfinden, aber die sind nicht gut. Die Wahrheit ist, so wie Jesus das sagte, ich bin die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und deswegen ist es auch unser Halt und unsere feste, dankbare Glaubenserfahrung, dass es Wahrheit gibt. Das ist schon mal gut. Und dass wir auch wissen, wer die Wahrheit ist. Aber wir Menschen, wir müssen uns immer wieder in unseren Überzeugungen prüfen, weil hier haben sie das nicht erkannt, wie stinkig die ganze Sache war. Sünde und Frömmigkeit wurde vermischt. Deswegen, wenn die Bibel von diesen Erfahrungen spricht, so wird ja das auch im ersten Korintherbrief beim Abendmahl nochmal erwähnt. Und wo das auch genauso Bezug genommen wird, im Sinne von die Absonderung vom Heiligen und Unheiligen ist eine wichtige Erfahrung. Wir lesen uns ja immer den Text danach, aber das Beispiel des Abendmahls wird im ersten Korintherbrief auch schon in Kapitel 10 erwähnt. Da wird ja das im Bezug auf den Götzendienst nochmal verglichen und gesagt, warum ist das wichtig, dass gläubige Menschen sich von all diesen Unreinheiten fernhalten? Götzendienst, Wahrsagerei, Totenkult. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede mit Verständigen. Beurteilt, was ich sage. Und jetzt nimmt er das Abendmahl als Beispiel und sagt, du kannst nicht am Götzendienst so teilnehmen und sagen, gut, das ist nicht meine Überzeugung, ich bin ja nur so am Rande dabei. Er nimmt das Abendmahl und sagt, wenn du teilnimmst, gehörst du dazu. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? So haben wir doch Teil daran. Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Seht das Israel nach dem Fleisch. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Sind zwei gute Beispiele. Abendmahl und die Gemeinschaft bei dem Opferdienst im Tempel. Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein. Sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in der Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir denn stärker wie er? Dieses Reizen zur Eifersucht, dieser Ausdruck kommt ja hier auch, wird hier nur in einem anderen Zusammenhang jetzt nochmal erwähnt. Die Verse 6 und 7, siehe, das ist von mir aufgeschrieben. Ich will nicht von mir aufgeschrieben. Ich will nicht schweigen, sondern vergelten. Ja, ich werde es ihnen in den Gewandsbausch vergelten. Eure Sünden und die Sünden eurer Väter miteinander, spricht der Herr, weil sie auf den Bergen geräuchert und mich auf den Höhen verhöhnt haben. Darum will ich ihnen zuerst ihren verdienten Lohn und in ihren Gewandsbausch zumessen. Das Gericht wird kommen und das wird auch noch über Israel kommen. Bevor das tausendjährige Reich entsteht, wird erst das Gericht kommen. Und das ist hier auch mit sehr deutlichen Worten angekündigt. Das wird sehr ausführlich im Buch der Offenbarung geschildert. Und die Propheten greifen immer wieder darauf zu, dass dieses Gericht nicht ausbleibt. Aber Gott bewahrt sich einen Überrest. Und das ist, wenn da von den Segnungen Israels gesprochen wird, dann ist das immer, bedeutet immer, das ist für den Überrest, das ist nicht für das ganze Volk, das ist für die, die sich dann zum Herrn umkehren. Die Verse 8 bis 10, und so spricht der Herr. Wie wenn sich noch Saft in eine Traube befindet und man dann sagt, verdirb sie nicht. Sie ist ein Segen in ihr. Es ist ein Segen in ihr. So will auch ich handeln, um meiner Knechte willen, dass ich ihnen das Ganze, dass ich nicht das Ganze verderbe. Also das Gericht wird mit Gnade verbunden sein, mit einem Aufbewahren des Überrests. Und ich werde aus Jakob einen Samen hervorgehen lassen, und aus Juda einen Erben meiner Berge. Meine Auserwählten sollen es besitzen und meine Knechte werden dort wohnen. Sharon, lesen wir in einer anderen Übersetzung, soll zu einer Schafshürde und das Tal Achor zu einem Lagerplatz der Rinder werden für mein Volk, das mich gesucht hat. Das ist jetzt ein Segenswort für den Überrest. Und vielleicht auch gut für uns zu merken von der heutigen politischen Situation und Lage oder überhaupt in die Zeit der Gründung von dem Staat Israel, ist das hier ein ganz wichtiges Wort. Hier werden drei geografische Orte erwähnt in Israel. Und die stecken auch ein bisschen das Land ab. Dem Überrest, sagt Gott, werde ich das geben. Es sind einmal die Berge Israels, dann die Scharon-Ebene und das Tal Achor. Haben alle eine Bedeutung in der ganzen Geschichte Israels. Und hier wird sehr deutlich auch das Land verheißen. Das ist immer politisch sehr brisant, dieses Thema. Und wir werden ja das auch nicht regeln und ordnen. Aber die Zukunft wird so sein. Da werden wir, ob wir es erleben, wann es geschieht, das wissen wir nicht. Aber hier ist ganz klar gesagt, die Berge, die Scharon-Ebene, und das Tal Achor, die haben hier Segen zugesprochen bekommen. Werde ich mal die Karte einblenden? Und wenn in den Propheten die Berge Israels angesprochen werden, und das ist bei Hesekiel, vielfach spricht er die Berge Israels an, dann ist das sozusagen das Kernland Israels. Das ist eine Bergkette, die zieht sich vom Norden bis zum Süden. Und wenn das angesprochen wird, dann wird auch das Kernland angesprochen. Das heißt, das ist das Herzstück von dem Land. Die Scharon-Ebene ist nördlich von Tel Aviv, diese Ebene da zum Meer hin. Und das Tal Achor ist eine symbolische Bedeutung. Das ist nicht ein großer Abschnitt. Das ist am Ende vom Toten Meer, so bei Jericho. Und das hat seinen Namen bekommen an dem Tag, als das erste Gericht über Israel fiel. Als Achan das Unerlaubte genommen hatte und er dafür gesteinigt und verbrannt wurde. Dann bekam dieser Ort, wo der bestraft wurde, der bekam den Namen Achor von Achan. Die Bedrängnis, die bekam dann ihren Anfang. Und das wird später bei Hosea, wird das umgewandelt, so wie auch hier, wird das auf einmal zum Segen erwähnt. Und da wird das bei Hosea genannt, das Tor der Hoffnung. Da tut sich ein Tor auf für die Hoffnung für das Land. Da sind die Gerichte vorbei. Die haben angefangen mit Achan seine Strafe und werden aufhören mit der Trübsalzeit, und dann beginnt die Segenszeit. Hier haben wir noch einmal eine Karte mit dem Land Israel. So wurde das aufgeteilt von den Vereinten Nationen bei der Planung. Da gibt es auch interessante Geschichten für. Das wurde ja da auf der Insel Rhodos, sollte diese ganze Planungskomitee sein, der die Zukunft von diesem ganzen Gebiet, das immer zu der Zeit noch unter der englischen, nicht Ägypten, aber hier, unter der englischen Verwaltung war. Wie wollten wir das regeln, haben die damals gesagt. Damals war das so geplant, alles was blau ist, sollte Israel sein. Alles was grün ist, sollte ein arabischer Staat sein. So war das geplant. Wenn wir jetzt aber lesen, wo die Berge Israels verlaufen, dann ist das das Kernland. So wie das jetzt politisch genannt wird, die Westjordanbank, die ist jetzt zurzeit kleiner wie das hier. Das hat mit den Kriegen Israels zu tun. Und eine lange Zeit nach der Gründung des Staates Israels hat erstmal Jordanien das Ganze besetzt und erstmal in den Befreiungskriegen Israels haben sie hier das volle Land besetzt. Das nennen die sie jetzt so, das ist die politische Sprache, aber sie haben jetzt wieder den Palästinensern hier ein Verwaltungsgebiet überlassen, wo doch die Armee präsent ist. Hier gibt es auch Siedlungen, aber im Gazastreifen, hier, und da gibt es keine Siedlungen. Da sind alle Juden zwangsausgesiedelt worden. Diese Karte sagt uns einfach, da gibt es noch genug Spannung, was hier noch alles geschehen wird. Und deswegen ist das auch immer noch sehr spannend da. Wir haben eine Verheißung in der Bibel, segnet Jerusalem, betet für mein Volk. Auch das sollten wir immer wieder machen. Hier wird das ganz klar mit die Berge erwähnt. Das hier war auch noch so eine Geschichte, ich habe es angefangen zu erzählen, wegen Rhodos. Das ist ja die Wüste, die zieht sich hier bis zum Roten Meer. War ursprünglich ja gar nicht so das Kerngebiet Israels. Das ging ja eigentlich in den Zeiten der Väter und bei den Königen bis hier ungefähr. Sie hatten das jetzt aber erfahren, dass überall, die Kommission würde durch das Land reisen und überall, wo welche Völker wohnten, das Land würde denen dann auch so zugemessen werden. So haben uns die Reiseführer das erzählt. Johann, vielleicht kannst du das ausführlicher erzählen. Ich habe das so gehört, dass die Verwaltung, die Militärverwaltung gesagt hat, wir haben keine Armee, um das hier jetzt zu besetzen, diese Halbinsel hier, die Negev-Wüste. Aber wir haben ein paar Jeeps, waren das 4 oder 5, und so viele Leute, wie da rein können, die sollten dann diese Grenze umfahren und überall Zeichen setzen, ihre Fahnen hinstellen. Und sie kamen hier bis zum Stützpunkt. Das waren jordanische Soldaten. Und die waren hungrig. Denen haben sie ein bisschen Essen gegeben. So erzählten die. Und gebeten, sie sollten nach Hause gehen. Und sie haben das hier besetzt, diesen Stützpunkt. Und später wurde das dann auch so anerkannt als zu Israel gehörend. Dieser Stück der Wüste. Es ist wirklich Wüste. Das Tal Achor ist jetzt das Tor der Hoffnung. Ich würde noch einmal weiterschalten. Um die jetzige Lage zu sehen. Das ist die heutige Situation von Israel. Das ist das Westjordanland, das wird zum Teil durch eigene Verwaltung der palästinensischen Behörde getan, zum Teil des Israelis. Das ist, so wie ich das in Erinnerung habe, in 3 Zonen aufgeteilt mit unterschiedlichen Machtverhältnissen. Aber das Militär ist hier überall präsent. Und es gibt auch einige Siedlungen hier in diesem Gebiet, die werden auch beschützt Tag und Nacht. Das sind sozusagen Siedlungen für sich. Aber wenn die Bibel von den Bergen Israel spricht, dann spricht sie genau über dieses Kernland. Also das ist hier einfach vielleicht nochmal der Hinweis, dass das auch wirklich Worte sind, die jetzt nicht übertragbar sind auf die Gemeinde, sondern die sind so gemeint. Das sind Verheißungen für das Land, für das Volk, für den Überrest, der da Buße tut und auch symbolisch dieses Tal Achor verwandelt wird in das Tal der Hoffnung. Da, wo die Gerichte angefangen haben, das wird ein friedlicher Ort sein, der mit Segen gekennzeichnet ist. Die Verse 11 bis 12. Ihr aber, die ihr den Herrn verlasst, die ihr meinen heiligen Berg vergesst, die ihr dem Glück einen Tisch bereitet und dem Schicksal zu Ehren einen Trank einschenkt. Über euch will ich das Schicksal des Schwert verhängen, dass ihr alle zur Schlachtung hinsinken werdet. Denn als ich rief, habt ihr nicht geantwortet. Als ich redete, habt ihr nicht hören wollen, sondern ihr habt getan, was in meinen Augen böse war, und habt erwählt, was mir nicht gefiel. Wieder zurück. Es sind ja große Sprünge von Segensworten dann wieder zurück in die Zeit der einzelnen jetzt Verfehlungen und Handlungen. Und das, was hier mit Glück und Schicksal übersetzt ist, es war, so wie ich das gelesen habe, der Glücksgott, das war der Jupiter. Und der Schicksalsgott war die Planet Venus. Und das war sehr verbunden mit dem Horoskop, in dem Gegensatz dazu, was Gott hier sagt durch den Propheten Jesaja. So ist das, wenn wir alles auf Glück und Schicksal und setzen und bauen. Und gläubige Menschen sollen diese Wege nicht suchen und diese Abhängigkeiten davon auch meiden, sondern er sagt hier, wie werden Menschen sich begrüßen, wie werden Gesegnete Gottes aussehen? Siehe, meine Knechte sollen vor Freude des Herzens frohlocken, ihr aber sollt vor Herzeleid schreien und vor gebrochenem Mut jammern. Und ihr müsst euren Namen meinen Auserwählten zum Fluchwort hinterlassen. Also die Generation, sagt Gott, die wird in den späteren Generationen als Fluchwort benutzt werden. Denn Gott, der Herr, wird dich töten. Seine Knechte aber wird er mit einem anderen Namen benennen, sodass, wer sich im Land segnen will, sich bei dem wahrhaftigen Gott segnen wird. Und wer im Land schwören will, bei dem wahrhaftigen Gott schwören wird. Denn man wird die früheren Nöte vergessen und sie werden vor meinen Augen verborgen sein. Das sagt man immer, ist dann Heilung der Seele geschehen, wenn die frühere Not nicht mehr so das Sagen hat in unserem Leben. Wenn sie nicht mehr bestimmt, wer ich bin, wie ich fühle, wie ich denke, dann ist die frühere Not vergessen. Sie ist geheilt. So hat ja auch Josef mal seinen Kindern den Namen gegeben, als ein Zeichen, dass seine Wunden verheilt waren aus seinem Elternhaus. Und deswegen war das dann auch ein leichtes für ihn, seine Brüder zu vergeben. Was heißt ein leichtes? Aber es war ehrlich, es war von ganzem Herzen. Es war Versöhnung, weil er das schon vorher in seinem Herzen hatte. So wie Gott hier auch sagt, eure früheren Nöte werdet ihr vergessen und auch vor meinen Augen werden sie verborgen sein. Was für uns auch wieder unverständlich ist, wie kann bei Gott etwas weg sein? Aber das ist das. Das Wunder. Und ich werde eure Sünden nicht mehr gedenken. Hier ist wieder die Verheißung für das Volk, für den Überrest, der dann noch die Geschichte vor sich hat und mit einem neuen Namen genannt wird. Das, was wir auch als Kinder des Neuen Testaments, als Kinder Gottes, als Jesus seine Menschen wissen, dass wir mit diesem neuen Namen gerufen wurden. Ich habe ausgestreckt meine Hände, sagt Gott hier, aber ihr habt nicht geantwortet. Und darauf bezieht sich der Hebräerbrief und sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstocket euer Herz nicht. Weil es kommt eine Zeit, dann gibt es das nicht mehr. Wir werden noch zusammen beten. Danke, unser Vater im Himmel, für die Offenbarung deines Willens, für die Wahrheit, die du schenkst. Für deine allmächtige Hand, unser Vater, dass du die Geschicke der Menschen, ganzer Völker, auch des einzelnen Menschen, ganz genau kennst und weißt. Und was können wir sagen? Wir haben den Weg der Gnade nicht verdient. Das ist deine Gnade, das ist dein Geschenk. Lass uns demütig bleiben, lass uns dankbar bleiben und auch unserem Lebensweg so gehen und wandeln, dass wir für dich ein guter Geruch sind, dass dir angenehm ist und ein gutes Zeugnis für Menschen in unserem Leben. Amen. Ja, ich wünsche dann jedem einen guten Heimweg.